Ausführliches zur nahen Begegnung der zweiten Art bei Falcon Lake. Stephen McCallick war ein Bewohner von Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba. Hin und wieder führte er in der Nähe von Falcon Lake, einem Ferienort im Südosten von Manitoba, an der südlichen Grenze des Whiteshell National Park, Quarzschürfungen durch. Dieser Park war ein Wildnisgebiet mit einer Größe von grob 3100 Quadratkilometern. Es war der 19. Mai 1967, als McCallick Winnipeg verließ und in einem Motel am Trans-Canada Highway übernachtete. Doch die Nacht währte für ihn nicht lange, denn er stand früh auf und begab sich in die Wildnis. Es war gegen 9 Uhr morgens. Er hatte gerade in der Nähe eines Sumpfes eine Quarzader entdeckt, als er sich einrichtete und an die Arbeit machte. Es wurde 12.15 Uhr, als McCallick die Geräusche erschrockener Gänse hörte. Als er seinen Blick nach oben richtete, sah er zwei rot leuchtende, zigarrenförmige Objekte. Diese Objekte bewegten sich in einem 45-Grad-Winkel nach unten und sahen nun eher wie Ovale oder Scheiben aus und nicht mehr wie Zigarren. Das weiter entfernte Objekt blieb unvermittelt stehen, während das andere in etwa 50 Metern Entfernung auf einem großen, flachen Felsen landete. Nachdem das erste Objekt eine kurze Zeit geschwebt hatte, nahm es Kurs in Richtung Westen und änderte dabei seine Farbe von Rot über Orange zu Grau, um dann hinter den Wolken zu verschwinden. Das gelandete UFO war nun als untertassenförmig zu erkennen und über 10 Meter breit, mehr als 3 Meter dick, hatte eine Kuppel von knapp 1 Meter Höhe und nahm ähnliche Farbveränderungen vor, bis es schließlich ein Aussehen wie heißer Edelstahl annahm. Das Objekt war umgeben von einem goldenen Farbton, und durch die Öffnungen in der Struktur schienen glänzende, purpurfarbene Lichter, die beinahe blendeten. Diese Öffnungen bestanden aus horizontalen Schlitzen von etwa 30 Zentimetern Länge auf der Kuppel und weiteren 9 schlotähnlichen Formen im unteren Teil des Objekts. Das Leuchten verursachte rote Nachbilder. Und das, obwohl McCallick eine Schweißerbrille trug. Das UFO gab auch Geräusche von sich, surrende und zischende. Von dem Objekt schien warme Luft auszuströmen, die etwas nach Schwefel zu riechen schien. Der Zeuge saß nun eine halbe Stunde lang in der Nähe des Felsens, aus dem er Quarz extrahiert hatte, und fertigte eine Skizze von dem Objekt an, von dem er annahm, dass es sich dabei um ein amerikanisches Versuchsflugzeug handelte. Die halbe Stunde war kaum vergangen, als sich an der Seite eine kleine Tür von etwas mehr als einem halben, aber weniger als 1 Meter Größe öffnete, so dass er nun in das Innere des Objekts blicken, aber nichts erkennen konnte. So beschloss er nun, das Objekt aus der Nähe zu betrachten. McCallick war nur noch knappe 20 Meter von dem Objekt entfernt, als er Stimmen vernahm, die aus dem Fluggerät kamen. Verstehen konnte er nicht, worüber gesprochen wurde, denn die Stimmen waren durch die Geräusche des Motors und dem beständig von innen kommenden Luftstroms etwas gedämpft, wie er sagte. Doch er konnte hören, dass einer eine höhere Stimme als ein anderer hatte. Es erscheint ungewöhnlich, aber laut seiner Aussage trat McCallick nach vorne und machte mit lauter Stimme eine sarkastische Bemerkung. »Okay, Yankee-Jungs, habt ihr Probleme? Kommt heraus und wir werden sehen, was wir tun können.« Die Stimmen reagierten nicht. Und McCallick versuchte es mit anderen Sprachen. Russisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Ukrainisch. Doch eine Antwort bekam er nicht. Als er vor dem Objekt stand, wagte er, von der Neugier überwältigt, noch etwas. Er setzte grüne Gläser über seine Schweißerbrille und steckte seinen Kopf in die Öffnung, nur um festzustellen, dass das Innere des Objekts ein Labyrinth aus Lichtern war. Sowohl direkte Strahlen, die in horizontalen und diagonalen Bahnen liefen, waren zu sehen, wie auch eine Reihe von Blinklichtern. Es kam ihm vor, als ob sie auf zufällige Weise und ohne bestimmte Reihenfolge oder Abfolge arbeiteten. Weiter fiel ihm die Dicke der Wände des Flugobjekts auf. Im Querschnitt waren sie ungefähr einen halben Meter dick. Als Michalek den Kopf zurückzog, bewegten sich drei Paneele, um die Öffnung zu schließen. Er nahm deren Äußeres sehr gründlich in Augenschein und stellte fest, dass es auf Hochglanz poliert war. Es reflektierte Licht, so als ob es von farbigem Glas reflektiert würde. Michaleks Handschuh berührte versehentlich die Oberfläche, fing Feuer und schmolz direkt. Das Objekt neigte sich nun leicht nach oben, und jetzt war ihm etwas zugewandt, was er zuvor links unten am Objekt gesehen hatte und was er als gitterartiger Auspuff deutete. Diese Entlüftung war etwas mehr als 20 Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit und bestand aus einem Muster von etwa 5 Zentimeter großen, runden Löchern, aus denen ein heißer Gasstoß kam, der seine Brust versengte. Michalek taumelte zurück und sein Hemd ging in Flammen auf. Er riss die brennende Kleidung von seinem Rücken und zum gleichen Zeitpunkt stieg das UFO in einem Luftstrom auf. Es überwand einen Baumwipfel und bewegte sich in die gleiche Richtung wie schon sein Begleiter zuvor. Und nun sah es wieder zigarrenförmig aus. Michalek hatte die berechtigte Angst, dass die Flammen seiner verbrannten Oberbekleidung in den trockenen Wäldern eine Feuersbrunst auslösen könnten. Und so sorgte er für deren Löschung. Anschließend ging er wieder zu jener Stelle zurück, an der das UFO gelandet war. Die Stelle sah besenrein aus und war umgeben von einem etwa 4,5 Meter durchmessenden Kreis aus Kiefernadeln, Blättern und Erde. Michalek überkam eine extreme Übelkeit, und ein übermächtiger Gestank brennender Stromkreise vermischte sich mit dem ohnehin schon vorhandenen Schwefelgeruch. Und dieser Geruch war ausgesprochen unangenehm. Ein dumpfes Pochen in seinem Kopf entwickelte sich zu einem Kopfschmerz, der jetzt Schwindel verursachte. Schließlich musste Michalek sich übergeben. Es ging ihm von Moment zu Moment schlechter. Und so holte er seine Ausrüstung und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Motel. Doch bevor er dort ankam, musste er sich mehrmals übergeben. Der Rückweg kostete ihm Kraft, so dass er beinahe 2 Stunden brauchte, um zur Autobahn zu gelangen. Als er feststellte, dass er nur 1,6 Kilometer von jener Stelle entfernt war, an der er den Wald betreten hatte, machte er sich in diese Richtung auf den Weg, und es dauerte nicht lange, bis sich ein Auto der Royal Canadian Mounted Police, kurz RCMP, näherte. Michalek zögerte nicht lange, hielt es an und erzählte von seinem Erlebnis. Er hatte den Eindruck, dass der Beamte davon überzeugt war, dass Michalek betrunken war. Denn er ließ ihn stehen und Michalek musste sich weiter zum Motel schleppen. Eigentlich wollte er, aus Angst kontaminiert zu sein, gar nicht hineingehen, und so beschloss er, lieber draußen in einem kleinen Waldgebiet in der Nähe des Gebäudes zu bleiben. Dann ging er zum Hauptquartier des Parks, doch das hatte geschlossen. Um 16 Uhr betrat er unter starken Schmerzen dann doch das Café des Motels und fragte, wo er denn einen Arzt finden könne. Doch der nächste Mediziner praktizierte über 70 Kilometer östlich von seinem Aufenthaltsort in der Stadt Kenora in der Provinz Ontario. Ginge er dorthin, wäre er noch weiter von Winnipeg entfernt. Ein Teufelskreis. Dann könne er ja gleich nach Hause zurückkehren, dachte er. Und das tat er dann schließlich auch. McCulloch rief die Winnipeg Tribune an und sprach mit einer Person am Nachrichtenschalter. Und nachdem er kurz von seinem Erlebnis berichtet hatte, machte er einen Vorschlag. Wenn ihn ein Reporter abholen und zu einem Arzt bringen würde, könnte er während der Fahrt ausführlich berichten. Dummerweise fügte er hinzu, dass er keine Publicity wollte. Ob dies der Grund war, oder eine Unterbesetzung an diesem Samstagnachmittag, oder ob man ihm schlicht und einfach nicht glaubte, die Zeitung lehnte ab. Jetzt rief er seine Frau an, um ihr von seinem Unfall zu erzählen, in der Hoffnung, dass ihr Sohn Mark ihn um 10.15 Uhr an der Bushaltestelle in Winnipeg abholen würde. Diese Hoffnung erfüllte sich. Und McCulloch ließ sich von seinem Sohn zum Misericordia Hospital fahren, um dort dem behandelnden Arzt, einem chinesischen Migranten mit schlechten Englischkenntnissen, zu erzählen, dass die Abgase eines Flugzeugs die thermischen Verbrennungen auf seiner oberen Brust und das gitterförmige Mal auf seinem Unterleib verursacht hätten. Um zu erzählen, was ihm wirklich passiert war, war er zu müde. Er wollte einfach nur nach Hause. Der Arzt gab dem müden Mann ein Beruhigungsmittel. Endlich zu Hause angekommen, nahm er ein Bad und schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen war ihm immer noch nicht besser. Er konnte das Essen nicht bei sich behalten, und sein Körper strömte einen schrecklichen Geruch aus. Vor seiner Nase tanzte ein Punkt. Am Abend dieses Tages fand sich McCulloch bei seinem Leibarzt R.D. Otway ein, der ihm ein Schmerzmittel gab und an den Dermatologen B.C. Shaw überwies, der seine Verbrennungen behandeln sollte. Einige Monate später äußerte sich Otway in einem Brief detailliert über den Besuch McCullochs bei ihm, schrieb, dass sein Patient über Spannungskopfschmerzen, eine heiße Stirn, Appetitlosigkeit, Übelkeit und ein Ohnmachtsgefühl klagte. Während der Untersuchung wirkte McCulloch deprimiert, benommen, apathisch, aber rational. Seine Gedankengänge waren in sich logisch, zusammenhängend und nachvollziehbar. Die Haare auf der Stirn am Haaransatz und im unteren Brustbein und oberen Bauchbereich waren versenkt. Auf dem Oberbauch und in der Mitte und insbesondere links der Mittellinie befanden sich zahlreiche, rötlich und leicht unregelmäßige, ovale, etwas erhabene Läsionen, die mit ihren Längsachsen in der Hauptsache in Querrichtung angeordnet waren. Sie passten zu einer Verbrennung ersten Grades. Soweit ich mich erinnere, waren sie schmerzhaft und empfindlich, aber nicht schwerwiegend, schrieb Otway in einem Brief. Er inspizierte ebenfalls das verbrannte Hemd, das Löcher mit verkohlten Rändern aufwies, die der Stelle der Verbrennungen entsprachen. McCulloughs eigenen Angaben zufolge verlor er in der Woche nach der Begegnung bis zu 11 Kilogramm, fiel mehrmals in Ohnmacht und musste sich immer wieder übergeben. Doch bald ging es ihm wieder besser. Nun trat der Ufologe Barry Thompson auf den Plan und drängte am 23. Mai McCulloch, sich vom Radiologen T.D. Craddock untersuchen zu lassen, der aber nichts Außergewöhnliches fand. Auch die eine Woche später im Whiteshell Nuclear Research Establishment im örtlichen Regierungsbezirk Pinawa, einer kleinen Gemeinde in Manitoba, durchgeführte Untersuchung auf Strahlung brachte kein Ergebnis. In der Folge heilte die Verbrennung auf Michaeleks Brust ab und auch das Gittermuster verblasste. Doch es sollte wiederkehren. Am 21. September brach bei der Arbeit in der Inland Cement Company ein Ausschlag aus und Michaelek litt unter zunehmenden Schmerzen und einem Brennen im Hals. Seinen eigenen Angaben zufolge begann sein Körper anzuschwellen. Und als er sein Hemd auszog, fielen ihm rote Flecken an der gleichen Stelle auf, an der zuvor die Verbrennungen waren, die er sich am Objekt zugezogen hatte. Innerhalb von 15 Minuten verfärbte sich sein Körper violett, und die Schwellung schritt derart schnell voran, dass er noch nicht einmal sein Hemd ausziehen konnte. Seine Hände sahen aus, als wären sie mit Luft aufgeblasen worden, und seine Sehkraft ließ nach. Der Raum drehte sich, und anschließend wurde Michaeleck bewusstlos. Nun wurde er ins Misericordia Hospital eingeliefert und am Mittag des nächsten Tages schon wieder entlassen. Er gab zu verstehen, dass die Ärzte die Schwellungen für die Folge einer Allergie hielten. Doch er fand es seltsam, dass die Flecken sich an den gleichen Stellen befanden, an denen das UFO seine Spuren hinterlassen hatte. Die Symptome hielten an, bis weit ins Jahr 1968 hinein. Michaeleck war frustriert und ärgerte sich darüber, dass seine Ärzte das Problem nicht diagnostizieren konnten. Obwohl er die Behandlung dort selbst bezahlen musste, stellte er sich in der Mayo Clinic in der Stadt Rochester im US-Bundesstaat Minnesota vor. Im Sommer blieb er 2 Wochen lang dort, wohnte aber in einem nahegelegenen Motel und ließ sich ambulant behandeln. Er suchte Ärzte und Psychiater auf, doch auch sie konnten ihm nicht helfen. Stellt nur sehr einfach gehaltene, allgemeine Diagnosen, in denen sie zum Beispiel erklärten, dass seine Ohnmachtsanfälle mit einem plötzlichen Blutdruckabfall im Gehirn in Verbindung standen. Sie beschrieben ausführlich die aufgetretenen Symptome, wie er sie erlebte, und erklärten, dass seine Frau ihn angeblich während eines Ohnmachtsanfalls beobachtet habe. Ein Psychiater der Mayo Clinic fand keine offensichtlichen Hinweise auf eine signifikante geistige oder emotionale Erkrankung. Es war der Abend des 21. Mai 1967, also dem Tag nach der Begegnung, als die Reporterin Heather Chiswin von der Chicago Tribune bei Michaeleck aufschlug. Es dauerte nicht lange, bis die Geschichte zu einer internationalen Sensation wurde. Und bald befassten sich Ermittler von verschiedenen Behörden, Projekten und Organisationen mit dem Fall. Darunter die Ufologen Edward M. Barker, Brian C. Cannon, Barry Thompson, die mit der Canadian Aerial Phenomena Research Organization, kurz CAPRO, assoziiert waren. Thompson kümmerte sich ganz besonders um Michaeleck, und ein Ermittler der Royal Canadian Air Force, kurz RCAF, Paul Biskey, misstraute ihm deshalb und beschuldigte Thompson, freilich ohne konkrete Beweise, es auf finanzielle Bereicherung abgesehen zu haben. Doch der Fall brachte ohnehin kein Geld ein. 1967 schrieb Michaeleck eine Broschüre von 40 Seiten Stärke, die den Titel »Meine Begegnung mit dem UFO« erhielt. Er bezahlte sogar für die Veröffentlichung. Und als sie vergriffen war, waren noch nicht einmal die Druckkosten gedeckt. Am 25. Mai versuchte ein erster Suchtrupp, der von Biskey geleitet wurde, erfolglos den Sichtungsort zu finden. Und so traf man sich 5 Tage später mit McCallick, der sie dorthin führen sollte. Der aber fühlte sich zu krank, um irgendwo hinzugehen. Doch immerhin erklärte er sich bereit, eine Skizze und eine detaillierte Beschreibung der Gegend bereitzustellen. Einen Tag später, genauer am 31. Mai, suchten Polizei und Militär die Gegend mit Hilfe eines Hubschraubers vom Typ H-112 ab. Doch auch diesmal stellte sich kein Erfolg ein. Es sollte bis zum 2. Juni dauern, bis McCallick sich bereit erklärte, an einem Überflug im Helikopter teilzunehmen. Biskey berichtete von dem Flug, stellte fest, dass McCallick keine erkennbaren Merkmale fand und dass jener erklärte, dass man besser vom Boden aus suchen sollte. Also leitete McCallick nun einen Bodentrupp, der von Hubschraubern begleitet wurde. Tragbare RCMP-Funkgeräte dienten zur Herstellung einer Verbindung zwischen Luft und Boden. Die Suche, die sich von Nachmittag bis Abend zog, verlief frustrierend, doch McCallick gab sich zuversichtlich, dass man sich sehr nahe an der gesuchten Stelle befand. Denn er erkannte mehrere physische Merkmale und Bereiche, in denen er an seinem letzten Schürfbesuch Steine gehackt hatte. Einer gewissen Quelle zufolge war McCallick nicht ganz ehrlich und wusste sehr wohl, wo sich der Ort befand. Denn er sollte irgendwann zwischen dem 27. und dem 30. Mai dort gewesen sein, wie der Ufologe Brian Cannon erklärte. Doch er beließ es bei dieser Andeutung, erklärte in seinem Bericht nicht, wer mit McCallick zum Falcon Lake gereist war. Cannon? Thompson? Oder etwa beide? Am 4. Tag der Suche gingen Thompson, die Vertreter des UFO-Projekts der Universität von Colorado, Roy Craig und Mary Lou Armstrong, sowie der Live-Reporter John Freed mit McCallick zum Falcon Lake. Doch auch diese Suche blieb erfolglos. »Die Natur ändert sich zu dieser Jahreszeit schnell«, gab McCallick zu verstehen. Schließlich wurde der Ort doch gefunden. Inmitten von dichtem Gebüsch und Gestrüpp. Und er war tatsächlich nicht leicht zugänglich. Biskey und die Leute vom Colorado-UFO-Projekt jedoch versteiften sich auf die Behauptung, dass McCallick log. Vermutlich, um einen Bergbauanspruch zu verbergen. Am 30. Mai suchte McCallick zusammen mit seinem neuen Partner Gerald Hart die Sichtungsstelle auf. Die Blätter der nahegelegenen Bäume waren verdorrt und abgestorben, wie die beiden erklärten, und die Umrisse des Fluggeräts auf dem Boden seien deutlich zu erkennen gewesen. Außerdem fand McCallick die Überreste seines Hemdes sowie das Maßband, das er am Sichtungstag verloren hatte. Entgegen der Forderung der RCMP, die Fundstelle unversehrt zu lassen, brachten McCallick und sein Partner die Funde in separaten Plastiktüten zurück nach Winnipeg. Zunächst unwillig, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, ließ sich McCallick schließlich doch dazu überreden und suchte am 28. Juli zusammen mit Biskey und anderen Behördenvertretern die Stelle auf. Biskey musste zugeben, dass sie die Umrisse eines Kreises von ungefähr 4,5 Metern Durchmesser fanden. Dieser befand sich auf der Felsoberfläche, an der die Moos- und Erdbedeckung durch eine Kraft, wie sie von der Luft mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeübt wird, von der Felsoberfläche abgetragen wurde. Doch Biskey und seine Kollegen erklärten sogleich, dass ein Objekt der von McCallick behaupteten Größe die Bäume während seines Ab- und Aufstiegs hätten beeinflussen müssen. Zivile Ermittler sagten aber etwas ganz anderes. Cannon erklärte, dass die Stelle Ende Mai genauso aussah, wie McCallick sie beschrieben hatte. Die Flechten und das Moos, die die anderen Felsen in der Dreiergruppe bedeckten, waren weggeblasen und in einem Ring um die Kanten des Felsens gehäuft worden, über dem das Objekt Mikelek zufolge geschwebt hatte. Ein kleiner Baum, der durch einen Riss im Felsen wuchs, war geknickt und gebrochen worden, lag nun auf der Seite. Die Blätter des Baumes waren verfärbt. Auf jedem Blatt befand sich ein brauner, runder Kreis, in dessen Mitte ein roter Bereich mit einem Loch zu erkennen war. Bisky, der die UFO-Story nicht wahrhaben wollte, wenn er auch die rätselhafte Natur von Mikeleks Krankheiten einräumte, suchte jedoch, ja fast verzweifelt, weiter nach Unstimmigkeiten in der Zeugenaussage und will in der angegebenen Abflugrichtung des UFOs eine gefunden haben. Denn Mikelek hatte gesagt, dass das UFO durch eine Öffnung in den Bäumen geflogen sei. Dadurch habe es eine nordnordöstliche Flugbahn eingeschlagen. Doch Mikelek hatte gesagt, es habe sich in Richtung West-Südwest bewegt. Erwischt. Oder war Mikelek schlicht und einfach unter diesen sehr ungewöhnlichen Umständen verwirrt? Nein, das durfte nicht sein. Und sicherheitshalber gab Bisky noch eine weitere Diskrepanz zum Besten. Und jetzt kommt eine Parallele zu einer auch von deutschen selbsternannten Skeptikern gerne vorgebrachten Behauptung. Mikelek war ein halluzinierender Alkoholiker. Denn entgegen seiner Aussage, während seiner Expedition keinen Alkohol getrunken zu haben, habe ein zuverlässiger Zeuge, zu dessen Identität Bisky jedoch keine Angaben machte, ausgesagt, dass Mikelek in der Nacht vor dem Ausflug zur vermeintlichen Landungsstelle 4 oder 5 Flaschen Bier getrunken habe, die dieser zuverlässige Zeuge ihm höchstpersönlich serviert hatte. Bisky stellte Mikelek auf die Probe. Er brachte ihn in die Bar, in der Mikelek das Bier getrunken haben soll, und stellte fest, dass Mikelek es ablehnte, Bier zu trinken. Doch das Angebot, einen Ingwer-Ale-Mix zu trinken, nahm er an. Ja, er gab sogar eine Runde aus. Dann erklärte Bisky, dass Mikelek den Alkohol recht gut zu vertragen schien. Nach dem dritten Glas jedoch lockerer wurde und zahlreiche Geschichten erzählte. Ja, er erdreistete sich, auf Biskys offensichtlich außerordentlich wichtige Frage nach der Abflugrichtung des UFOs nur die Schultern zu zucken und zu lachen. Als er das letzte Mal gesehen worden war, sei er in fröhlicher Stimmung gewesen und in der Bar geblieben. Daher ist es gut möglich, dass Herr Mikelek in der Nacht des 19. Mai eine private Party gefeiert hat, was wiederum Halluzinationen am nächsten Tag verursacht haben könnte, erklärte Bisky. Ernsthaftere Fragen warf Roy Craig, Ermittler des Colorado-Projekts, auf. Er hatte nach Abschluss der fehlgeschlagenen Suche am 4. Juni ortsansässige Personen gefragt, die sich aufgrund ihrer Arbeit oder hobbymäßig an einem Ort befunden haben könnten, an dem sie die Anwesenheit eines unbekannten Objekts hätten beobachten können, und stellte fest, dass dem Naturschutzbeauftragten Jim Bell zufolge die Feuerwachttürme ab 9 Uhr besetzt waren, und ein Ranger angab, dass der Wald zum Sichtungszeitpunkt trocken war und ein Feuer, das einen Menschen verbrennen könnte, den Wald in Brand gesetzt haben müsse. Die Wächter in den Türmen hätten den Rauch eines jeden Lagerfeuers sofort bemerkt, und ein kleines Feuer in Flechten und Moos, wie Mikelek es beschrieben hatte, sofort gesehen. Außerdem hätten die Wächter die von Mikelek beschriebenen Objekte gesehen. Was aber dadurch etwas fragwürdiger scheint, dass es, wie wir gleich sehen werden, noch andere Beobachter gab. Zudem fand Craig keinen Beweis für die Behauptung, dass Mikelek ein gewohnheitsmäßiger Lügner sei. Denn letzterer wurde von seinem Arbeitgeber als sehr zuverlässig eingeschätzt. Er wirkte auf Vertreter der RCMP und der RCAF, zwei von mehreren beteiligten Ärzten und seine Familie, derart glaubwürdig, dass sie ihm diese Geschichte ohne weiteres glaubten. Seine Frau und sein Sohn bestätigten Michaeleks Behauptung, dass nach der UFO-Begegnung ein ungewöhnlicher Geruch von seinem Körper ausgegangen sei. Ja, dieser Geruch habe sogar das Badezimmer durchdrungen, nachdem Michaelek gebadet hatte. Die Analysen der RCMP ergaben eine alarmierende Menge an Strahlung in den Proben, sodass sogar eine Absperrung des Gebiets aus Sicherheitsgründen in Erwägung gezogen wurde. Die Strahlung stammte aus einer Radiumquelle. Eine Untersuchung der Sichtungsstelle ergab, dass ein kleiner Bereich kontaminiert war. Die Strahlungsmenge erwies sich zwar als sehr gering, doch es konnte keine Erklärung gefunden werden, wie der Abstrich auf den Felsen am von Michaelek behaupteten Landeplatz kam. Zudem fand Michaelek am Sichtungsort ein Stück radioaktives Metall. Ausgerechnet Biski registrierte mit einem Geigerzähler Werte, die denen des Zifferblatts einer Armbanduhr entsprachen. Wenn er auch einen Trick vermutete, den er jedoch einmal mehr nicht beweisen konnte. Auch der Physiker Jay Rosner stellte komplexe Gammaspektren fest. Von einigen Forschern wurde Radium 226 nachgewiesen. Doch es wurde nicht klar, ob es sich dabei nicht um einen Irrtum handelte. In der dritten Maiwoche 1967 gab es mehrere UFO-Meldungen aus dem südlichen Manitoba, die der Beschreibung Michaeleks entsprechen. Chris Rutkowski, eine führende Autorität in diesem Fall, der sich mit den Proben beschäftigte, ein Leben lang in Winnipeg gelebt hat und die Familie Michaelek seit seiner Jugend als aufrichtig kennt, sagt zum Verdacht, dass Michaelek ohne Grund einen komplizierten und teuren Schwindel inszenierte und zudem seine Gesundheit gefährdete. Wenn die Beamten davon überzeugt waren, dass Michaelek ein Schwindler war, warum wurde er dann nicht wegen öffentlichen Unfugs belangt? Es wäre sicherlich ein interessanter Fall für das Gericht gewesen. Es ist sogar möglich, dass Michaelek gewonnen hätte.